Seid wachsam, Zeichen der nahen Wiederkunft Jesu Christi. Wenn man so die Menschen fragt, die rechnen vielleicht mit dem Weltende oder Weltuntergang, aber wir als Gläubige rechnen mit der Wiederkunft Jesu Christi, der uns zu sich holen wird in sein herrliches Reich. Allerdings ist dieses zweite Kommen unseres Heilandes verbunden mit mancherlei Gerichten, Katastrophen, Umwälzungen. Aber noch nicht gleich ist der Weltuntergang. Es wird erst noch das tausendjährige Reich kommen. Davon bin ich überzeugt, weil ich die Bibel wörtlich verstehe, nicht symbolisch umdeute, wie es viele leider tun. Aber danach, nach der letzten Schlacht von Gog und Magog, wird dann der neue Himmel und die neue Erde aufgerichtet. Ich möchte jetzt aber heute keinen eschatologischen Heilsfahrplan mit uns betrachten, sondern einfach die Zeichen, einige Zeichen mit uns lesen in Matthäus 24, die uns dort genannt sind, um wachsam zu sein für die Wiederkunft des Herrn. Matthäus 24. Lese ab Vers 1. Und Jesus verließ den Tempel und ging hinweg. Und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, sehet zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Sehet zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich erheben Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ich lese noch ab Vers 32. An dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit ein Auszug aus der Endzeit oder Ölbergrede unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe nicht alles lesen können. Ich habe jetzt die Stellen weggelassen, die sich zum Teil schon im ersten Jahrhundert erfüllt haben. Es ist ja so bei der biblischen Prophetie, man kann das nur richtig verstehen, wenn man sich ein Gebirge vorstellt. Man steht vor den Bergen und es gibt eine erste Stufe der Erfüllung, die nächstliegenden Berge. Und dazwischen sind immer wieder Täler, wo sich dann weiter entfaltet. Und dann kommt ein nächster Berg, wo sich wieder was erfüllt. Und viele wollen dann genaue Jahreszahlen einfügen oder behaupten, es habe sich alles schon im ersten Jahrhundert erfüllt. Da müssen sie viele Stellen symbolisch umdeuten. Andere sagen, es hat sich noch gar nichts erfüllt. Aber es erfüllt sich eben in verschiedenen Etappen. Nur wenn man so die Prophetie erkennt, versteht man es auch richtig. So meine Erkenntnis. Also wie so ein Gebirge mit Tälern dazwischen, dann wieder eine Stufe der Erfüllung und so weiter. Und so auch die Jünger, sie fragen den Herrn, als sie diese mächtigen Tempelgebäude sehen, als der Herr Jesus ihnen sagt, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, dann fragen sie ihn, sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt? Und wir wissen inzwischen im Rückblick, dass sich manches davon schon erfüllt hat. Der Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus. Es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Heute steht nur noch ein Teil der Umgebungsmauer, aber nicht des Tempels selber. Aber das andere wird sich erfüllen in der Heilsgeschichte nach 70 nach Christus. Hat sich schon manches erfüllt und erfüllt sich noch. Ich frage euch zu Beginn, welches ist denn das deutlichste Zeichen, dass wir in die Endzeit im engeren Sinne eingetreten sind inzwischen? Wunderbar. Alles gleichzeitig. Gar nicht so falsch. Alles gleichzeitig erfüllt sich. Alles gleichzeitig. Aber es gab zum Beispiel im Mittelalter und in der Reformationszeit ein Zeichen noch nicht, das es heute gibt, schon seit einigen Jahrzehnten. Und es wurde richtig gesagt, die Wiedererstehung Israels. Der Prophet Hesekiel hat in Kapitel 37 folgende in unübertrefflicher Weise das vorausgesagt, dass da Totengebeine sein werden. Viele Ausleger deuten das auf den Holocaust etwa. Und diese Totengebeine, die werden zusammenrücken. Das deuten viele auf die Staatsgründung Israels nach diesem schrecklichen Holocaust des Zweiten Weltkriegs. Da sind die Totengebeine zusammengerückt. Der Staat wurde ausgerufen, das verstreute Volk gesammelt. Und dann heißt es, dass Gott später dann Atem in sie hineinbläst. Und das steht noch aus weitgehend. Es gibt nur wenige messianische Juden im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Aber es wird noch die Erweckung kommen, wenn auch andere Prophezeiungen sich erfüllen. Zum Beispiel wird der Antichrist mit Israel ein 7-Jahres-Bündnis schließen, das er nach 3,5 Jahren brechen wird. Daniel 9, Vers 27 etwa nachzulesen. Es werden einmal alle Völker auf Erden gegen Israel, gegen Jerusalem in den Krieg ziehen, Sacharja 12 und Sacharja 14. In der antichristlichen Trübsalzeit aber wird Israel Jesus als seinen Messias erkennen. Und es wird zum Missionsvolk für alle Völker werden, Sacharja 12, Vers 10, Römer 11, Vers 15. Der wiederkommende Herr Jesus Christus wird seinen Fuß auf den Jerusalemer Ölberg setzen. Der Berg wird sich spalten, es wird sich die Topographie verändern. Sacharja 14, Vers 3 und 4. Jerusalem wird das Zentrum des messianischen Friedensreiches sein. Jesaja 2, Jeremia 3, Micha 4, Offenbarung 20, 1 bis 10. Und wahrscheinlich wird in Jerusalem der Tempel wieder errichtet, doch wird sich in ihn der Antichrist setzen. Daniel 9, 27, Matthäus 24, 15 und andere Stellen. Auch 2. Thessalonicher 2 natürlich. Er setzt sich in den Tempel Gottes. Es kann auch die Gemeinde sein, aber eine wörtliche Erfüllung ist nicht auszuschließen, zumal wir wissen, dass viele Juden sehnsüchtig sich nach der Wiedererrichtung des Tempels ausstrecken und auch Vorbereitungen getroffen haben, bis hin zur Schulung von Priestern, Vorbereitung der Tempelmaterialien, der Gewänder und so weiter. Wir wissen das sogar aus der weltlichen Presse. Kürzlich stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel, dass der Tempel wieder errichtet werden soll in Israel, dass da Vorbereitungen laufen. Es gibt auch die Substitutionslehre, auch im christlichen Bereich, in verschiedenen Sekten und verschiedenen Gruppierungen, auch Kirchen und Freikirchen, die einfach sagen, wir sind an die Stelle Israels getreten, es hat keine Bedeutung mehr. Aber es ist insofern eine gefährliche Lehre, weil man sich da, ohne es zu merken, plötzlich auf der Seite des Antichristen finden wird, der sich eben genau gegen das Israel des Alten und Neuen Bundes stellen wird. Natürlich ist auch die Gemeinde jetzt hineingenommen, die Heidennationen auf den Ölbaum aufgepfropft, aber wir dürfen nie gering achten die Wurzel, die uns trägt. Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Nun, das ist ein Zeichen, das deutlichste Zeichen, der Feigenbaum, der wieder grünt. Ich habe es ja gelesen in Vers 32. Dann wisst, dass der Sommer nahe ist. Und dieses Geschlecht, das nicht vergeht, es gibt verschiedene Deutungen. Manche haben gesagt, Generation, Vers 34, Matthäus 24, 34. Aber ich denke, es steht hier Genea, das heißt Geschlecht. Die beste Deutung ist die Deutung auf das Geschlecht der Juden. Dass niemand, auch nicht durch noch so viele Holocaust, die Juden ausrotten kann. Israel, die Juden, das Judentum wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Hat wahrscheinlich nichts mit Generation zu tun, wie es manche versucht haben zu deuten, sondern eben eine Verheißung, dass Gott sein Volk des alten Bundes bewahren wird, bis sie den Messias erkennen und dann auch Erweckung erleben werden. Auch wenn sie ihn jetzt leider noch ablehnen, mehrheitlich. Das ist das deutlichste Zeichen und das macht uns klar, dass wir sehr weit fortgeschritten sind, dass wir ins Endstadium der Endzeit eingetreten sind und dass das Kommen unseres Herrn nahe ist, dass wir besonders wachsam sein dürfen und uns freuen dürfen, wenn der Herr kommt. Das ist eine freudige Erwartung, wenn er uns zu sich nimmt. Bist du bereit, wenn der Herr heute käme? Die Frage müssen wir uns stellen, dürfen wir uns stellen hoffentlich. Nicht müssen, sondern dürfen. Ich frage jetzt nicht, wer sich freut. Vielleicht gibt es auch manche, die sagen, ich wäre jetzt nicht bereit. Bin vielleicht noch gar kein Kind Gottes. Ich bin vielleicht in grober Sünde, habe noch nicht Buße darüber getan. Dann besteht die Gelegenheit, heute den Herrn anzunehmen und umzukehren von dem Weg des Verderbens. Auch heute Abend. Wen dürstet, der komme. So lädt uns der Herr ein. Weitere Zeichen. Ich kann nicht alle Zeichen aus Matthäus 24 jetzt mit uns betrachten. Aber eines, was auch in verschiedenen anderen Bibelstellen vorkommt, ist der neue Turmbau zu Babel. So kann man es auch nennen, was am Ende wieder entsteht. Die Menschheit möchte jetzt die große Einheit. Da haben wir gestern vieles darüber gehört. Das neue Europa ist nur ein Teil, aber ein zentraler Teil der Welteinheit, der ja auch eher durch die UNO insgesamt gefördert wird. Immer mehr wurden die Mauern und Grenzen niedergerissen. Zum Teil auch zu begrüßen natürlich, aber es ist die Voraussetzung für die Zusammenführung der Menschheit zu einer Menschheit mit einer Anbetungsreligion des Antichristen am Ende. Die UNO bekommt immer umfassendere Befugnisse. Die Gründung einer Weltpolizei, einer Weltarmee, alles ist in Vorbereitung. Weltregierung gibt es praktisch schon, nur hat sie noch nicht die große Macht, die sie anstrebt. Aber ganz klar, sie greift jetzt schon ein, überall, wo Staaten nicht dieses Schema passen. Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, sagte schon im 18. Jahrhundert voraus, dass Fürsten und Nationen einmal ohne Gewalttat verschwinden würden und dass das Menschengeschlecht eine einzige Familie wird. Die Welt, die Wohnung von Menschen, die nur ihrer Vernunft, aber keiner göttlichen Offenbarung folgen. Vernunftreligion des Humanismus, verankert im Lissabonner Vertrag der Europäischen Union. Da haben wir es als Gesetz niedergeschrieben jetzt. Im internationalen Freimaurerlexikon ist zu lesen, der Satz von der Religion, in der alle Menschen übereinstimmen, ist das Fundament der Freimaurerei geworden. Das sind durchaus Wurzeln. Gestern wurde nach Namen gefragt. Ein Name muss man auf jeden Fall nennen. Valéry Giscard d'Estaing, der frühere französische Staatspräsident, der maßgeblich am Lissabonner Vertrag mitgewirkt hat, hinter verschlossenen Türen. Das wurde uns präsentiert, aber kaum einer konnte Einfluss darauf nehmen. Lange Zeit wurde das Ziel einer neuen Weltordnung im Verborgenen angestrebt, aber seit Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts reden Politiker aus Ost und West ganz offen davon. Ob es Bush Senior war oder Gorbatschow, ja, sie haben die Welt zusammengeführt oder sind dabei zu einer Einheit. Natürlich wollen wir auch Frieden. Wer wünscht sich das nicht? Aber diese Friedenssehnsucht des Menschen wird benutzt, um die Weltdiktatur am Ende zu errichten, in der der Antichrist sich auf den Thron setzen wird. Müssen wir ganz klar sehen. Je mehr Einheit, umso weniger Freiheit. Je mehr Sicherheit, umso weniger Freiheit. Wir haben heute Kontrollsysteme, da gehe ich gleich noch drauf ein, wie man sie zur Zeit von Hitler und Stalin noch nicht kannte, durch die modernen technischen Möglichkeiten. Ich will noch etwas sagen zu diesen 10 Hörnern, die immer wieder vorkommen in der Offenbarung. Das sind, wie Bruder Zimmermanns richtig bemerkte, 10 Herrscher, 10 Könige, man kann auch sagen 10 Machtzentren, die jeweils von einem Führer geleitet werden. Ich persönlich sehe so, dass das wahrscheinlich 10 Verwaltungsbezirke sind, in die die Welt zwecks besserer Kontrollierbarkeit eingeteilt wird. Also nicht etwa 10 Staaten der Europäischen Union, das wäre viel zu partikular, zu klein gedacht, sondern es sind wahrscheinlich 10 Verwaltungsbezirke. Einer davon ist die EU und dann gibt es eben andere Zusammenschlüsse von Staaten weltweit gesehen. Aber wir lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird das Verderben schnell über sie kommen. Das ist nämlich die Realität, die uns Gott voraussagt. Nun habe ich schon gesagt, die Menschheit ist immer enger zusammengerückt. Man hat heute neue Zahlungsarten, neue Kontrollmöglichkeiten. Es wurde gestern schon manches angedeutet. Im 4. Vortrag am Abend von Bruder Lindemeyer über Handy. Wer ein Handy hat, auch wenn es ausgeschaltet ist, kann überall geortet werden. Auch GPS, nicht? Dieses Kontrollsystem, was wir auch im Auto haben, um zum Beispiel hohe Geräte besser zu finden, hat auch Vorteile. Natürlich, Technik ist ambivalent, zweischneidig, zum Guten und zum Bösen benutzbar. Aber man ist eben ortbar. Man weiß genau, wo sich die betreffende Person befindet. Und wer verdächtig ist, kann genau ausfindig gemacht werden. Das ist die neue Technik. Auch im Computer, wenn man irgendwo hin surft oder mit jemandem kommuniziert, das ist wie eine Postkarte, ist ganz offen über den Server. Können Spione genau hineinschauen. Beim Banking, ich hoffe, dass es wirklich so sicher ist, wie gesagt wird, mit diesen verschiedenen TAN-Nummern und was da alles gibt. Man kann es nur hoffen. Symbol für Europa ist übrigens eine nackte Frau auf einem Stier. Das steht auch vor dem Brüsseler Kommissionspalast. Und das entspricht sehr genau Offenbarung 17, wo von der Frau auf dem Tier die Rede ist. Allerdings nicht nur Europa, natürlich auch Rom und andere Mächte sind hier in Verbindung zu bringen. Die Europahymne ist die freimaurisch inspirierte Ode an die Freude von Friedrich Schiller, in der es heißt, deine Zauber binden wieder, was die Mode, damit ist die Religion gemeint, streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Der Traum der Menschheitsbruderschaft, der einen Welt mit der einen Religion, ist von jeher das Ziel der Freimaurerei, die in der Politik sehr einflussreich ist. Nun, seit einiger Zeit bin ich jetzt auch registriert. Ich musste Fingerabdrücke abgeben, wurden eingescannt, wurde fotografiert, so wie auch jetzt wieder. Und allerdings, das war bei der Einreise in die USA. Unsere ganze Gruppe wurde also erfasst. Ja, das ist heute üblich, üblicher Standard, wenn man in gewisse Länder einreist, dass also jetzt auch seit neuestem die Fingerabdruckdaten per Scanner gespeichert sind. Nun, was soll man tun? Hätten wir nicht einreisen sollen? Das sind dann immer schon Gewissensfragen. Es war ja noch kein Mahlzeichen, was aufgeprägt wurde. Das ist natürlich dann noch eine neue Stufe der Erfassung, wenn dann durch irgendwelche Kennzeichnungen, sei es ein Chip oder Nanotechnik, kann man auch per Pinselstrich heute anbringen, diese Kennzeichnung durch gewisse Nummern elektronischer Art, sodass der Mensch kontrollierbar ist. Es gibt ja die RFID-Technik, Radiofrequenzidentifikationsmethode, wo man jetzt das Internet der Dinge einführen möchte. Habt ihr davon schon gehört? Internet der Dinge heißt, dass überall, vom Joghurtbecher bis zum Flugzeug, ein kleiner Chip angebracht werden kann und dass diese Chips, ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich sage es mal mit Laiensprache, miteinander kommunizieren über ein Netz. Und man kann, wenn man im Supermarkt ist, braucht man nicht mal mehr eine Kassiererin, man läuft dann durch den Ausgang und dann wird per Funk von diesem Chip ein Signal gegeben, was für ein Wert das ist, was er kostet, wie viel Menge das enthält und so weiter. Alles per Funkübertragung und so wird dann abgerechnet. Modernste Methode. In den USA war es auch schon so, dass kein Personal mehr war in manchen Läden. Per Scanner wurde alles erfasst. Hat man es einfach selber eingescannt. Aber das wird dann noch raffinierter sein, wenn man noch nicht mal mehr scannen muss. Es wird einfach per Funk dann direkt erfasst. Und der Albtraum natürlich, was Sicherheitstechnik angeht, ist, wenn der Mensch selber dann so etwas trägt. Manche lassen sich ja schon einfügen. Und bei Tieren ist schon fast schon Vorschrift, nicht? Bei verschiedenen Hunde- und Schafsorten in Europa. dass man die auffinden kann wieder, mit dem Argument größerer Sicherheit natürlich. Aber es wird alles verchippt, kontrollierbar, vernetzt. Ein EDV-Fachmann hat einmal geschrieben, das Internet hat viele gute Seiten und Vorteile auch zu missionarischen Zwecken. Andererseits aber wird es wahrscheinlich vom Antichristen als entscheidendes Instrument benutzt werden. Der normale Fernseher, Computer, Radio etc. wird dem Internetfernseher weichen. Dieser wird alles in einem sein. Fernseher, Computer, Telefon, Video und so weiter. Und der wird dann nur noch über Telefonstecker betrieben oder direkt mit Handy, Antenne. Ein flächendeckendes Satellitennetz wird in den Himmel geschossen, sodass man in der Sahara, am Südpol, im Pazifik, egal wo, im Internet surfen kann. Ist ja heute schon so. Das Internetprotokoll ist heute schon Weltstandard. Dann wird immer mehr das Bargeld abgeschafft. Bargeldlose Zahlung, heute schon wird Arbeitslosengeld nur bargeldlos überwiesen. Alle Scheck- und Kreditkarten, Personalausweise, Mitgliedskarten und Führerscheine, Telefonkarten, Krankenkassenkarten und so weiter werden in einer einzigen Karte vereinigt. Also alles auf einer Karte. Ist ja klar, diese vielen Karten, der Geldbeutel wird immer dicker und man weiß gar nicht mehr, wo man es noch hin tun soll. Irgendwann wird die eine Karte kommen, aber auch das kann man ja verlieren, diese Karte. Was kommt dann? Dann wird es wahrscheinlich irgendwo am Körper angebracht. Und da warnt uns die Bibel davor, wir sollen uns nichts auf den Körper eintragen lassen, auf die rechte Hand oder Stirn. Das ist Malzeichen des Antichristen, des Tieres. Und dann ist man, dann kann man auch nicht mehr umkehren davon, kann man nicht mehr gerettet werden. Da warnt uns die Bibel ganz ausdrücklich davor, lasst euch nichts einprägen auf die Hand oder Stirn. Und ich denke, dass auch der Tätowierungs- und Tattoo-Kult heutzutage schon ein Gewöhnungseffekt sein soll, dass man gar nichts dabei empfindet, wenn die Haut gekennzeichnet wird mit irgendwas. Man sieht es ja immer öfter, immer mehr Tattoo-Studios sprießen wie Pilze aus dem Boden. Auch eine endzeitliche Entwicklung. Und dann die Zahl 666 ist heute überall verbreitet. Nicht? Bei Rockgruppen sogar, ja, es ist auch Mediziner und uns. Ich staune immer wieder auf Kassenrezepten, steht es überall unten drauf. Ich weiß nicht warum. Auch ein Gewöhnungseffekt vielleicht. Private Postbank, ja, mag sein. Also und natürlich, man sagt auch www, hebräischer Zahlwert 6, 3 mal die 6. Also es ist einfach der Gewöhnungseffekt. Ich sage noch nicht, dass das jetzt genau die Zahl des Antichristen ist. Ich denke persönlich, dass es der Zahlwert seines Namens sein wird. Wenn der Antichrist auftritt, wird der Zahlwert seines Namens die Additionssumme 666 ergeben. Aber doch haben wir heute schon diesen Gewöhnungseffekt, sodass man wie der Frosch ja, im Wasser so langsam ins Lauwarme, dann wird es immer mehr erhitzt, wie wir es gestern gesehen haben, mein Bruder Lindemeyer, und am Schluss merkt er gar nicht mehr, dass er schon am Absterben ist. Und so werden auch viele geistlich absterben und merken das gar nicht. Das wird so schrittweise gehen. Seien wir auch da wachsam. Ja, ich könnte vieles weitere nennen, ich muss mich aber kurz fassen. Das ist ein uferloses Thema, Zeichen der Endzeit. Könnte die ganze Woche jetzt drüber referieren, will ich aber euch nicht zumuten. Wir werden ja in dieser Bibelwoche ein erfreulicheres Thema haben, das Thema Gleichnisse Jesu. Insgesamt, wenn es der Herr schenkt, werden wir 12 Gleichnisse betrachten. Ab morgen Abend, wer noch verlängern kann, ist herzlich eingeladen. Nun, wir haben gehört auch in Matthäus 24 von falschen Christusen und falschen Propheten. Der Herr Jesus warnt als erstes nicht vor Kriegen und Erdbeben und Seuchen, davor warnt er auch, das sind auch Zeichen der Endzeit, dass das zunimmt. Aber als erstes warnt er, wovor? Vor falschen Christusen und auch dann nachher falschen Propheten, vor der Verführung durch solche Gestalten. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, der Messias, der Erlöser, der Retter. Und heute treten immer mehr Pseudo-Erlösergestalten auf. Ich habe mal einige aufgeschrieben. Sun Myung-Moon, der Führer der Moon-Sekte, der sagt, Christus habe sein Werk nicht vollendet, der hätte keine Ehe geführt. Moon führt schon die vierte Ehe inzwischen und das sei die Hochzeit des Lammes gewesen und er führt dann auch Massenhochzeiten durch und es ist eine sexuelle Erlösung, also ganz dämonisch perverse Lehren, die auch in dieser Sekte vertreten werden. Oder auch ein Pseudo-Christus war der schon verstorbene Jiddu Krishnamurti, ausgerufen von der Theosophischen Gesellschaft. Auch er hat der Welt keine Erlösung gebracht. Dann natürlich sehr gefährlich und aktuell der Christus des neuen Wassermann-Zeitalters, des New Age. Friede und Sicherheit lauten seine Parolen. Ausgerufen von Benjamin Graham in den 80er Jahren. Er soll eins sein mit den Religionsgestalten der anderen Religionen, Maitreya, Buddha des Buddhismus, Imam Mahdi der Moslems, Krishna der Hindus, alles in sich vereinigen. Aber auch er wird der Welt nicht den Frieden bringen. Nur das Scheinfriedensreich des Antichristen wird auch dadurch sicherlich unterstützt werden, durch diese Ideologie. Auch in der Schweiz tritt jetzt ein neuer Christus auf, der auch viele aus frommen Kreisen an sich bindet, der eine organische Christusgeneration aufbauen will. Und er stellt sich in seinen Schriften auf eine Stufe mit Jesus Christus. Wer ihn angreift, greift Christus an. Er kann nur durch seine Fürbitte vor dem Thron Gottes noch gerettet werden. Solche Aussagen schreibt dieser Ivo Sasek über sich. Nun, falsche Propheten, auch sie sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Kennzeichen von falschen Propheten sind zum Beispiel, dass sie etwas zur Bibel hinzufügen oder hinwegtun. Und davor warnt uns ja die Heilige Schrift ganz am Ende. Was fügen sie hinzu? Zum Beispiel Neuoffenbarungen. Man findet es bei sämtlichen Sekten. Wir waren jetzt ja gerade in Salt Lake City, haben die Mormonen besichtigt und auch versucht zu missionieren dort mit einigen. Einige waren ja dabei. Und es ist ganz klar, für sie steht das Buch Mormon über der Bibel. Die Bibel sei verfälscht, genau wie es Mohammed mit seinem Koran behauptet hat. Der Koran über der Bibel, Buch Mormon über der Bibel, Kennzeichen falscher Propheten, dass sie das wirkliche Gotteswort, das irrtumslos ist, unter ihre fehlbaren Sekundärbücher stellen, die dann praktisch das Nonplusultra der Offenbarung sein sollen. Wir haben den Mormonen nachgewiesen, dass da ganz klare Widersprüche sind zwischen der Bibel und dem Buch Mormon, dass nur eines von Gott stammen kann. Und haben sie auch gefragt, ob sie diesem einen Propheten in Anführungsstrichen Joseph Smith mehr vertrauen als den vielen Dutzenden Autoren der Heiligen Schrift, die über 1.500 Jahre geschrieben haben und einander nicht widersprechen. Genauso beim Koran, ihr könnt Moslems fragen, vertraut ihr diesem einen Mann Mohammed mehr als den vielen Propheten und Aposteln der Bibel? Das ist allein schon rational gesehen völlig unlogisch, dass ich einem Mann mehr vertraue als dem, was Gott über 1.500 Jahrtausende vielen Propheten übereinstimmend eingegeben hat. Versteht ihr? Ja. Allein schon die menschliche Logik müsste sagen, es ist wirklich ein Wunder, was mit der Bibel entstanden ist. Aber der Koran und Buch Mormon und ähnliche Schriften, eine Person, die soll plötzlich der einzig wahre Prophet sein. Das kann auch schon mit dem gesunden Menschenverstand so nicht angenommen werden, dieser Anspruch. Zumal dann Widersprüche bestehen zwischen Koran und Bibel und zwischen Buch Mormon und Bibel oder zwischen Wissenschaft und Gesundheit und Bibel. Mary Baker Eddy, welche Sekte hat sie begründet? Christliche Wissenschaft, ja. Also jede Neuoffenbarungsbewegung, die sich auf eigene Visionen und Inspirationen stützt, muss sich prüfen lassen, stimmt es mit der Bibel überein oder geht es darüber hinaus, sind Widersprüche festzustellen. Und dann hoffe ich doch für jeden, der ernsthaft die Wahrheit sucht und prüft, dass er erkennt, die Bibel ist der einzige absolut gültige Maßstab zur Prüfung aller Lehren, die Menschen von sich geben. Denn dort hat Gott durch seine Boten gesprochen und hat die Bibel abgeschlossen mit dem Hinweis, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch der Offenbarung geschrieben stehen. Ich gebe es mit eigenen Worten jetzt wieder. Also wir dürfen nichts hinzufügen und auch nichts hinwegtun. Es wird oft hinweggetan, das Zentrum der Bibel, nämlich die Gottessohnschaft Jesu Christi, sein Opfer am Kreuz, stellvertretender Sühnetod am Kreuz, die leibliche Auferstehung, die leibliche Himmelfahrt, die Wiederkunft in Herrlichkeit. Es wird alles dann umgedeutet oder relativiert, verändert, sodass man es oft kaum merkt, weil die Begriffe oft ähnlich klingen bei vielen Sekten. Aber seien wir da wachsam, dass wir nicht hereinfallen. Ich könnte jetzt auch über die Zeugen Jehovas einen ganzen Abendvortrag halten, möchte ich jetzt aber nicht tun. Sie haben ja immer wieder ja, das Friedensreich vorausgesagt, zum Beispiel 1914. Aber gekommen ist der Erste Weltkrieg. Da hat man es umgedeutet, nachhinein. Man kann es genau vergleichen durch ältere Versionen der Schriften von Russell und neuere Versionen. Und was Rutherford und andere Nachfolger dann daraus gemacht haben. Der Herr Jesus sagt selber, gerade in Matthäus 24, Zeit und Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn. Es ist im Vater Geheimnis Gottes verborgen. Es weiß allein der Vater. Und wir sollen einfach hier uns zurückhalten mit diesen Berechnungen. Alle sind bisher damit gescheitert oder werden damit scheitern. Nun, Matthäus 24. Wir haben einiges jetzt gehört über Israel, über die neue Weltordnung, über falsche Christusse und falsche Propheten. Ich möchte jetzt nicht ausführlich auf Kriege und Seuchen eingehen. Es wäre zu erwähnen, Erster und Zweiter Weltkrieg, wo ja auch weltumfassende Konflikte aufgetreten sind, wie es sie vorher noch nie gab. Der Anfang der Wehen. Seuchen, heute eine Seuche, die besonders schlimm grassiert, AIDS vor allem, wo es auch noch kein Heilmittel gibt. Wir sollen Betroffenen helfen, für sie beten, müssen aber auch sagen, es wird sehr oft durch außereheliche, uneheliche Beziehungen weitergegeben, also durch sündige Kontakte mit Menschen des eigenen oder anderen Geschlechts, eine neue Lustseuche. Und anstatt diese wirklich zu bekämpfen durch Treue und Enthaltsamkeit, werden Symptome verordnet und sogar groß auf abstoßenden Werbeplakaten überall ausgehängt. Ihr wisst, was ich meine. Aber selbst das ist keine sichere Hilfe, kein sicherer Schutz, was da überall den Schülern groß vorgeführt wird heutzutage, sondern eine Verführung gerade zur Unzucht. Auch ein endzeitliches Symptom. Ja, wenn ich zu langsam rede, müsst ihr immer sagen. Oder wenn es zu schnell ist, geht es noch. Ja. Danke, danke. Dann sagt der Herr Jesus in Vers 9 folgende, voraus die Verfolgung, die Bedrängnis. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil wir haben gestern ja den ganzen Tag dazu schon etliches gehört, Verfolgung im Islam, Kommunismus, vielleicht auch bei uns irgendwann. Wir wollen einfach da wachsam bleiben, fest bleiben im Glauben. Und die Referate von gestern, man kann die ja alle nachhören auf der MP3, die man dort auch bestellen kann. Deshalb möchte ich das jetzt nicht wiederholen. Aber der Herr Jesus sagt vielmehr in Vers 12, wird's gebracht, weil die Ungerechtigkeit oder die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun, diese Entwicklung sehen wir leider auch in christlichen Kreisen. Auch dort gilt oft nicht mehr das, was Gott etwa in den 10 Geboten sagt, über Gottesfurcht, über Treue in der Ehe, über Warten können bis zur Ehe, über Liebe zum Nächsten. All diese Dinge, es ist heute nicht mehr selbstverständlich, leider auch nicht unter Christen. Wir wollen uns da ganz neu mit Gottes Liebe und Kraft beschenken lassen und auch Buße tun, wo wir versagt haben. Ich möchte noch was sagen über die Gefahren, besonders für gläubige Kreise, Gefahren für die Gemeinde Jesu. Die Hauptgefahr ist, was wir heute auch überall betrauern und bedauern, dass viele Gemeinden sich an den Zeit- und Weltgeist anpassen. Ich nenne nur einige Beispiele dafür. Eine moderne Bibelauslegung, so nennt man es heute, indem man die wissenschaftliche Vernunft über die göttliche Autorität des Wortes Gottes stellt. Also man will anerkannt sein von der historisch-kritischen Theologie, wie das heißt, und dann opfert man die absolute Bibeltreue einer Art Halbkritik oder gemäßigter Bibelkritik und wie das alles heißt, Hermeneutik der Demut, so eine schöne Bezeichnung. Und viele Werke sind da schon abgedriftet und haben staatliche und weltliche Anerkennung gesucht, anstatt die alleinige Anerkennung beim Herrn. Davor kann ich immer nur wieder deutlich warnen. Es ist viel wichtiger, dass wir beim Herrn Jesus anerkannt sind, indem wir ihm treu dienen, nur in dieser Weise, als dass wir von Menschen uns abhängig machen. Dann ein sogenanntes Wohlfühlevangelium, in dem Schau, Erfolg und Sensationen dominieren und Themen ausgeblendet werden, wie etwa Kreuz, Buße, Gericht und der Ernst der Nachfolge. Darüber wird heute kaum noch gepredigt, aber das ist bitter notwendig. Dann werden biblische Wahrheiten oftmals vermischt mit Erkenntnissen politischer Systeme, philosophischer Systeme, soziologischer, psychologischer und anderen Erkenntnissen. Und dann natürlich, wissen wir alle, nimmt heute immer mehr zu die Ökumene im unbiblischen Sinne. Ich sage mal so, die wirklich Gläubigen sind ohnehin eines Geistes. In denen wohnt der Heilige Geist im Herzen durch die Wiedergeburt. Ich hoffe, bei uns allen, auch wenn wir aus verschiedenen Gemeinden kommen. Aber die Ökumene, wie sie heute vorherrscht, versucht, Licht und Finsternis zusammenzuführen. Wiedergeborene mit Nichtwiedergeborene, bibeltreue Gemeinden mit liberalen Gemeinden. Es soll alles miteinander vermischt werden. Und das ist unbiblisch. Das ist Sünde und führt zu großen Verführungen. Auch für die, die noch treu dienen wollen. Es wird dann alles relativiert. Das hat mal einer gesagt, anstatt theologische Fragen zu erörtern und Wahrheitsfrage zu stellen, soll man lieber Grillpartys feiern. Da kommen sich die unterschiedlichen Richtungen nahe und plötzlich ist man ein Herz und eine Seele, auch mit solchen Leuten, die irgendwo ganz anders stehen mit ihrem Glauben oder Unglauben. Aber der Herr Jesus hat natürlich gesagt, dass wir missionarisch auf solche Menschen zugehen können, aber nicht, dass wir uns mit ihnen verbrüdern, wie es in der großen Ökumene Genfer und vatikanischer Art geschieht. Ja, ich möchte euch nicht überstrapazieren, ich möchte nur einen Gegensatz erwähnen. Ich meine, mir auch in dem Traktat habe ich den mal veröffentlicht, die Gegenüberstellung der Babylonkirche der Endzeit und der Brautgemeinde der Erlösten. Einige Kennzeichen, um das zu unterscheiden. Kennzeichen der Babylonkirche, der Vermischungsreligion. Zum Beispiel, sie stellt sich der Welt gleich und vertauscht Gottes Geist mit dem Zeitgeist. Sie betreibt Hurerei, das heißt, sie setzt heidnische Götzen mit dem Gott der Bibel gleich und vermischt die Religionen und Ideologien. Sie ist auf Geld und Macht aus. Es geht immer sehr stark um Geld und Einfluss. Sie ist äußerlich prachtvoll, schöne Kirchengebäude, aber innerlich tot, so wie Laodicea. Die wahrhaft Gläubigen werden von ihr in Bedrängnis gebracht, verspottet, ausgegrenzt als Fundamentalisten und Ähnliches. Falsche Zeichen und Wunder können dort auch geschehen, aber es sind keine göttlichen Zeichen, sondern solche Zeichen, die von den rettenden Wunden unseres Heilandes Jesus Christus ablenken. Ablenkende Wunder. Ganz gefährlich, wenn es ablenkt vom Zentrum. Und diese Babylonkirche bereitet gemäß Offenbarung 17, die Frau auf dem Tier, sie bereitet als solche dem Antichristen den Weg, der sie zunächst für sein religiöses Gaukelwerk missbraucht, aber um sie anschließend fallen zu lassen. Wir lesen in Offenbarung 18, gefallen, gefallen ist Babylon. Und die Könige, die mit ihr gebuhlt haben, sie trauern jetzt um sie, wie schnell das gegangen ist. Ich habe schon gedacht, ein bisschen was sieht man jetzt daran, wie es zur Zeit der katholischen Kirche, auch der evangelischen geht. Erst haben die Kirchen der Europäischen Union und der UNO geholfen, auf den Thron zu kommen. Und jetzt werden sie überall in der Presse zerrissen, schon wegen Missbrauchsskandalen und Ähnlichem. So ähnlich, vielleicht noch viel krasser, ja, sagt man heute, könnte es gehen mit dieser Babylonkirche, abgefallene Kirche, wo man dann solche Blößen sucht, um sie fertig zu machen. Muss nur in der Bildzeitung ein paar Mal was kommen und schon ist die Meinung völlig gegen die Kirchen, natürlich auch gegen die Christen insgesamt dann gerichtet. Da wird zurzeit ja mächtig Stimmung gemacht gegen die Kirchen, aber natürlich auch gegen die Gläubigen. Und es wird alles in einen Topf geworfen. Lalleluja, schrieb man einen Artikel über die Bischöfin Kessmann, meine Studienkollegin von damals. Und das ist also bitterer Spott, die Leute da trifft. Ja, wir wollen trotzdem den schmalen Weg gehen, mit dem Herrn uns nicht verunsichern lassen, wollen auch mit solchen Dingen nichts zu tun haben. Aber ich möchte schließen noch mit etwas Positivem. Zeichen der Zeit sind ja nicht nur negative. Manche denken nur Gerichts- und Verführungszeichen. Aber es sind ja auch positive Zeichen. Das erste, was ich genannt hatte, war ja auch positiv. Wer weiß noch, was das war? Erste Zeichen. Israel, der grünende Feigenbaum. Und genauso positiv ist das Zeichen der Weltmission. Das lesen wir in Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Ist doch wunderbar. Das steht inmitten dieser Gerichtszeichen. Und das wird auch in der antichristlichen Zeit noch bis da hineingehen, bin ich überzeugt. Es wird immer noch Boten geben. Die zwei Zeugen werden genannt zum Beispiel in Offenbarung 11, die das Evangelium verkündigen, die zur Umkehr einladen. Auch jetzt leben wir ja in der vorantichristlichen Zeit, in der Endzeit. Jetzt gibt es auch noch viele Boten Gottes. Und die zwei Zeugen, die werden noch bis zur Mitte der Trübsalzeit verkündigen, bis sie dann getötet und wieder auferweckt und zum Himmel aufgenommen werden. Ich bin überzeugt, in dem Zusammenhang wird auch die Gemeinde entrückt. Zur Zeit der letzten Posaune steht ganz eindeutig in 1. Korinther 15. Ja? Zur Zeit der letzten Posaune wird die Gemeinde entrückt. Und es kann keine andere sein als die siebte. Und die wird in Offenbarung 11 geblasen. Aber gut, wenn es jemand anders sieht, möge er seines Glaubens froh sein. Aber für mich ist es irgendwann ganz klar geworden. Letzte Posaune, siebte Posaune. Eine achte habe ich noch keine gefunden. Nicht? Von daher, wenn man die Bibel nicht umdeutet, wenn man es so nimmt, wie es da steht, ist es gar nicht so schwierig. Nun aber möchte ich noch am Schluss schließen, eben mit der Weltmission, dem Siegeszug der Weltmission. Die Weltmission kann nicht gehindert werden von den antichristlichen Mächten, weil Gott selber sein Wort laufen lässt. Selbst als die Gerichte am Zenit ankommen, dann taucht am Zenit praktisch noch einmal ein Bote auf, ein Adler, wird es auch übersetzt manchmal, der ruft, nochmal kehre um, das ewige Evangelium verkündigt, der Adler ruft dann weh, ja, aber das ewige Evangelium wird auch in dem Zusammenhang verkündet, als letzter Bußruf. Es gab große Erweckungen, gerade in der Verfolgungszeit des 20. Jahrhunderts, besonders auch in China, wo die Hauskirchenbewegung nicht ausgerottet werden konnte. Man schätzt, dass allein in China in den ersten Jahren nach dem Scheitern der maoistischen Kulturrevolution ca. 50 Millionen Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Durch die treue Arbeit ungezählter Evangelisten im Untergrund. Das Feld ist reif zur Ernte und der Herr wird bald kommen. Auch wenn man auf die Sprachen blickt, wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? Was denkt ihr? Über 6.000. Ja. Und die Bibel ist übersetzt, die ganze Bibel in etwa 400 Sprachen bis jetzt. Aber das Neue Testament und große Teile daraus inzwischen fast 3.000 Sprachen. Es werden jeden Monat mehr, ja, das Neue Testament. Und darunter sind natürlich alle Hauptsprachen, die auch von Stämmen weithin verstanden werden können. Und die Missionsgesellschaft Gospel Recordings, Gospel-Aufzeichnungen auf Deutsch, sie hat die rettende Heilsbotschaft, wie man ein Kind Gottes wird, auf bereits über 5.000 Sprachen übersetzt und auf Schallplatten oder anderen moderneren Tonträgern verbreitet. Schallplatten kann man auch ohne Strom abspielen, das alte Grammophon. CDs, da geht's ohne Strom, soweit ich weiß, nicht, vielleicht doch irgendwann. Aber bei den Schallplatten, ja, also da kann man es auch in jede eingeborenen Hütte bringen. Ja, das Feld ist reif zur Ernte und der Herr wird bald kommen. Das sehen wir auch daran, wie weit die Mission fortgeschritten ist. Radiowellen und auch Internet dringen durch Zäune, wo früher kein Missionar durchkam. Bei aller Kritik am Internet, die auch ich habe, aber man kann auch zum Beispiel arabisch übersetzte Bibeln in Länder bringen, wo früher kein Missionar, auch heute kein Missionar noch hin kann, offiziell. Aber Araber, die suchend sind, können sich's im Internet ausdrucken. Arabische Bibeln zum Beispiel. Ja, auch da sind Möglichkeiten, sind Grenzen aufgegangen durch moderne Technik. Also seht, ich verteufle nicht alles, ja, aber ich sehe auch die Gefahren der Kontrollierbarkeit der modernen Technik. Ja, und für uns gilt der Ruf, seid wachsam, nehmt die Zeichen ernst, seid bereit für den Tag des Herrn. Die Frage stellt sich abschließend an uns, sind wir bereit für den Tag des Herrn? Sind wir Kinder Gottes? Haben wir dem Herrn Jesus unser Leben übereignet? Ist der Herr deines Lebens? Nur dann wirst du auch in sein Reich kommen, sonst nicht, sonst kommt die Verdammnis. Und die ist schrecklich, wünsche ich keinem von uns. Jeder möge die Entscheidung rechtzeitig treffen. Wir wissen auch nicht, wie lange unser Leben noch währt. Und wünsche jedem, dass wir alle uns einmal wiedersehen dürfen im Reich des Herrn in der himmlischen Herrlichkeit. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Kommen nahe ist, dass wir das sehen dürfen durch die vielen Zeichen, die sich alle gleichzeitig erfüllen. Und so lass uns wachsam sein, lass uns gereinigt und geheiligt sein durch dein Blut, dein Opfer am Kreuz, auch heute Abend, dass wir dir alle Zeit begegnen können. Rette doch jede Seele, die ferne von dir ist, auch in diesem Raum. Und wer dir gehört, stärke uns durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort. Mach uns fest in dir, Herr, das bitten wir auch heute Abend. Amen.